Herzlich willkommen
bei der Fliegenden Rohreule.
Ein schöner Podcast.
Aus dem unerwartet vielfältigen von Merck.
Mit spritzigen Gästen.
Über Themen, die den Blick weiten.
Mit Rebecca.
Und Seba.
Mit Seba.
Und Rebecca.
Jetzt kommt die Folge mit
Nancy Meyer.
Nancy Meyer. Thüringerin, Lehrerin, Politikerin.
Ja, und Politikerin ist sie bei einer durchaus spannenden Partei.
Bei welcher denn?
Naja, bei Volt.
Was?
Seit wann machst du die flachen Witze denn?
Sorry, wollte ich dir nicht wegnehmen.
Jedenfalls engagiert sich Nancy bei der noch ziemlich jungen Partei Volt.
Volt ist eine junge gesamteuropäische Partei, die in vielen Ländern aktiv ist und eigentlich überall ähnliche Ziele verfolgt. Sie wurde erst 2018 gegründet.
Genau.
Sie setzt sich besonders für ein geeintes, demokratisches Europa, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und eine moderne digitale Politik ein.
Ich sag ja, spannend.
Ja, voll. Wollen wir den Rest Nancy erzählen lassen?
Ich denke, das kann sie gut gleich mal machen.
Ja, dann kommen hier erstmal noch ein paar Infos zu Nancy Meyer. Sie ist 41 Jahre alt, ursprünglich aus Thüringen, hat in Leipzig studiert und wohnt seit 2009 in NRW. Seit 2011 ist sie Lehrerin an der Gesamtschule Frontenberg. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Saxophon, Klarinette, früher auch im Jugendblasorchester oder in der Big Band oder trifft sich gerne mit Familie und Freunden.
Und ein Hobby ist natürlich
Politik.
Naja, dann lassen wir sie jetzt mal erzählen, was?
Volt.
Nancy, du bist in Thüringen aufgewachsen und lebst jetzt aber auch schon seit einigen Jahren in Unna. Was hat dich ins Ruhrgebiet oder an den Rand des Ruhrgebiets gezogen?
Tatsächlich war das erstmal gar nicht so ganz freiwillig, muss ich dazu sagen. Ich musste nach meinem Studium mir eine Referendarstelle suchen. Und das Land, also ich habe ja in Leipzig studiert, muss man dazu sagen. Sachsen hat nicht wirklich eingestellt. Vor allem, also das Schulamt hat damals gesagt zu mir, ja, mit Geschichte und bei mir hieß es damals noch Gemeinschaftskunde, brauchen Sie gar nicht fragen, da kriegen Sie sowieso keine Stelle. Und dann war die Situation, entweder noch ein halbes Jahr warten, dann versuchen und dann vielleicht nur über Privatstellen irgendwie in das Referendariat zu kommen oder halt zu gucken, ob in anderen Bundesländern die Möglichkeit besteht. Ich hatte jetzt nicht so viele Rücklagen. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, deswegen war natürlich der finanzielle Aspekt auch ein Punkt. Und deswegen habe ich mich dann umgeguckt und tatsächlich hatte ich mich in Niedersachsen und NRW noch beworben und in NRW hat es dann geklappt und dann bin ich nach Oberhausen gekommen. Und dann habe ich mein Referendariat gemacht und nach 2 Jahren wollte ich eigentlich wieder zurück nach Thüringen, aber das hat alles nicht so ganz geklappt. Und ja, und dann bin ich irgendwie in Frontenberg gelandet, weil tatsächlich der damalige Schulleiter, Herr de Vries, aktiv gesucht hat. Und ich war die einzige Schule, die ich noch geschafft habe, nach meiner Prüfung auch persönlich kennenzulernen. Und ich war sofort begeistert von der Schule, von der Umgebung, von den damaligen Teamstrukturen, die doch nicht so üblich waren. Und ja, und dann hat es irgendwie geklappt. Und ja, dann bin ich in Frontenberg erstmal für 3 Monate in einer Einliegerwohnung gelandet.
Ah, ja.
Und dann habe ich mich umgeguckt und habe dann geguckt, wo ziehe ich denn jetzt eigentlich hin? Und dann war Menden und Unna im Gespräch. Und in Unna habe ich dann eine schöne Wohnung gefunden. Und ja, da wohne ich jetzt auch immer noch.
Seit?
2011.
Das sind 14 Jahre.
Ja, schon ganz schön lang.
Sehr schön. Und du unterrichtest die Fächer Mathematik, Geschichte und Sozialwissenschaften. Wie schaffst du es da, Schülerinnen und Schüler für zu begeistern?
Wir sind ja sehr unterschiedlich. Also vor allem Mathematik, muss ich dazu sagen, habe ich erst später in der Gesamtschule dann dazugenommen. Das ist so eine Zusatzqualifikation. Aber vor allem die Gesellschaftswissenschaften, da geht es viel auch über Alltagsbezug, Emotionen, aber auch Versuche, Planspiele mal durchzuführen oder auch sehr vieles Aktuelles anzuknüpfen. Und in der Unterstufe sind die beiden Fächer Sozialwissenschaften und Geschichte, Gesellschaftslehre integriert. Und da kann man ganz viele Anknüpfungspunkte finden. Und ich glaube, viel durch Gruppenarbeit, Kreativität in dem Bereich. Mathe ist ein bisschen anders.
Ist ein bisschen anders, ja.
Das ist schwer, das ist hart, weil immer sehr gern schnell gesagt wird, Mathe ist doof. Aber ich glaube, Mathe ist toll, weil man so Probleme hat, die man lösen muss. Und wenn man die löst, hat man mega positive Energie danach. Und ich glaube, das versuche ich immer den Schülern so ein bisschen beizubringen. Auch ein bisschen experimentell.
Ach, die Mathelehrerin. Ich höre da eine gewisse... Das ist da, glaube ich, nicht objektiv.
Nein, aber ich hatte auch Mathe-Leistungskurs in der Schule selber, also... Vorbelastet.
Haben deine Fächer Einfluss auf dein politisches Engagement?
Also die ich studiert habe auf jeden Fall enorm, weil tatsächlich kann ich da ganz viel machen, was in Bezug hat zu dem, was ich dann auch in der Politik umsetzen könnte, wenn ich dann natürlich in so ein Amt komme, aber auch jetzt schon aktiv außerparlamentarisch schon tue und versuche auch an Themen zu arbeiten, die mich in dem Rahmen auch interessieren.
Was hat dich dazu bewegt, dich politisch einzubringen?
Tatsächlich, da ich ja Sozialwissenschaften unterrichte, habe ich damals die Situation gehabt, dass durch den Brexit und auch Trump immer wieder mit Oberstufenschülern darüber gesprochen habe, was könnte so die Zukunft sein. Und ja, im Endeffekt habe ich ganz klar gemerkt, irgendwie, das geht jetzt hier gerade in eine ganz komische Richtung. Und ich wollte da nicht mehr zugucken. Und es war dann halt 2009 dieser Knackpunkt, wo ich dann gesagt habe, so, ich kann das jetzt nicht mehr länger irgendwie.
2019.
Genau. Und habe dann Volt zufällig durch den Wahlswiper kennengelernt. Und ja, das passte dann inhaltlich sehr gut.
Wer ist der Wahlswiper?
Das ist so ein Pendant zum Wahlomat. Ah, ja. Der macht aber den Unterschied, dass man hier nicht nach den Wahlprogrammen geht, sondern dass man Fragen an die Parteien gibt und die beantworten die. Das ist ein bisschen eine andere Ausrichtung.
Okay, und dann bist du auf Volt gestoßen?
Ja, die hatte über 90% Übereinstimmung und dachte mir so, was ist das denn für eine komische Partei? Und dann habe ich das damals, die Amsterdamer Erklärung gelesen von denen und dachte mir so, ich kann hinter jeden Aussage einen Haken machen. Ich stehe da komplett irgendwie dahinter. Und
ein Match, dann, würde man sagen.
Genau, ich habe gematcht sozusagen und habe dann irgendwie alles gesuchtet bis zur Wahl, was irgendwie rauskam dazu.
Was macht diese noch relativ junge Partei aus deiner Sicht?
Also erstmal der Blick in die Politik. Also viele deutsche Parteien gucken nur auf nationale Themen. Das tut Volt nicht. Also wir denken viele politische Entscheidungen über Grenzen hinweg und europäisch. Und das ist der Punkt, der mir ganz, ganz, ganz wichtig war an der Stelle. Weil ja, Umweltproblematiken kann man halt nicht irgendwie nur national denken. Und da fängt es schon an. Und ich glaube, das ist so der wesentliche Kern für mich. Für andere ist es noch wichtig, dass wir vor allem auch eine relativ junge Partei sind und auch wie eine Art Bewegungscharakter haben. Das heißt, man kann bei uns aktiv schnell mitmachen und muss nicht so lange Parteigremien durchlaufen.
Nicht erst in den Ortsverein eintreten.
Genau, genau. Den gibt es auch noch nicht, muss man dazu sagen. Da sind wir noch zu klein. Vielleicht gibt es das irgendwann mal, aber das ist halt so ein Punkt, den viele auch als Möglichkeit sehen, um bei uns mitzumachen.
Wenn du sagst, ihr seid eher eine Bewegung, wie äußert sich das? Was macht ihr anders als die, ich sage jetzt mal, etablierten Parteien?
Ich glaube, wir versuchen vor allem aktiv außerparlamentarisch zum Beispiel Demonstrationen zu organisieren, Petitionen, auch eigene Projekte, wenn wir sehen, wir hatten zu Corona-Zeiten, aus uns heraus ist ein Europe Cares entstanden, das ist ein Mitglied gewesen, was geholfen hat, zum Beispiel Moria Sachen hinzutransportieren.
Das Geflüchtetenlager, ne?
Genau, in Moria. Und ja, hat sich dann irgendwann ausgegründet, weil man kann das irgendwann nicht mehr mit vereinbaren, so eine Sache, das ist ganz klar. Aber wir versuchen halt auch Bürgerinitiativen zu unterstützen, wenn es auch eine Sache ist, wo ein Erfolg durchaus möglich ist. Aber auch wenn es unsere Credo unterstützt, dann können wir versuchen, halt aktiv Sichtbarkeit zu erlangen.
Und Volt, dass ich so sehr oder die Partei, die sich so sehr über dieses Europathema auch definiert und was dich auch sehr anspricht. Wie wird das denn eigentlich kommunal und so auf Landesebene umsetzbar? Wo kann man das sehen?
Also fast sogar kommunal noch mehr als Landesebene, weil wir natürlich, das wissen wenige mit Bürgerinnen und Bürger, wir haben ganz viele Aktionen, Projekte, ganz viel Fördergelder, die in den Kommunen landen und auch die von den Kommunen aktiv, beantragt werden können.
Die es von der EU-Ebene gibt.
Richtig,
wie
genau.
Zum Beispiel das LIDA-Programm, das hier auch in Fremdenberg
zum Beispiel
ist.
Das, aber auch viele Strukturprogramme, Kulturprogramme, also aus allen Bereichen gibt es eigentlich Fördergelder. Das einzige Problem ist noch, das würde ich gerne halt auch zukünftig ändern, dass viele Kommunen mit der Antragsproblematik überfordert sind und dann halt häufig nicht so die Gelder fließen. Also es gibt Statistiken, dass alle anderen Länder viel, viel schneller und mehr Fördergelder beantragen als in Deutschland, weil bei uns häufig nicht so wirklich die Zeit und das Geld da ist, um das aktiv zu betreiben.
Legen wir denn selber noch deutsche Hürden dazu? Oder woran
ist das? Wahrscheinlich ist das auch noch ein Punkt. Genau, habe ich das noch nicht untersucht, aber wäre ein Punkt, um das rauszufinden.
Ich habe tatsächlich mal fürs Gemeindehaus in Frömern EU-Gelder, also LIDA-Mittel beantragt und das war schon überdurchschnittlich aufwendig im Vergleich zu anderen Fördertöpfen, das kann ich mal so sagen.
Eben, und das ist halt das Problem. Und ich denke, da geht noch mehr und dann sollte noch mehr gehen und man sollte vielleicht auch aktiv Beratung in dem Rahmen anbieten. Und da könnte man zum Beispiel auch von Landesebene ganz viel tun. Und NRW hat auch eine Außenstelle in Brüssel und da gibt es auch ganz viele Programme, die auch natürlich auf Landesebene laufen. Auch Bildung vor allem ist hier ein ganz großer Steckenpferd für Europa. Schüleraustausche, Unterstützung von Fördergeldern für Gedenkstättenfahrten und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele Programme, die da reinspielen.
Ein anderes Thema, das ich mit Volt verbinde, ist irgendwie das Thema Digitalität, Digitalisierung. Was fällt dir dazu ein?
Gut, ich sag mal, der Gesamtschule Freudenberg hat ja in den letzten Jahren ganz viel Digitalität auch hinzugewonnen. Auch nicht immer einfach im Alltag, aber das ist etwas, was wir als Volt ja fördern wollen, weil die Bürgerinnen und Bürger haben häufig Belastung, nicht viel Zeit zu Ämtern zu gehen. Wir haben immer mehr das Problem, dass die Kommunen immer weniger Mitarbeitende haben. Und es ist der Aufwand, einen Termin zu bekommen, muss man nicht drüber reden, ist, glaube ich, schwierig. Hier geht das vielleicht noch in Freudenberg, aber in einer größeren Stadt ist das ein riesiges Problem. Und je mehr wir Angebote von der Kommune und von allen anderen Bereichen, die das öffentliche Leben betreffen, digital anbieten, dann haben wir die Möglichkeit, auch außerhalb von Öffnungszeiten Service anzubieten, zum Beispiel. Aber auch viele Städte haben noch im öffentlichen Bereich, Open-Source-Bereich, noch einiges nachzuholen. Und auch wenn es um Mobilität geht, wann weiß ich, wo mein Bus kommt? Auf dem Land ist es ja auch noch eine Sache. Wie lange stehst du jetzt hier noch? Kommt der noch? Oder wann habe ich die Möglichkeit, weiterzufahren? Aber es in vielen Lebensbereichen ist Digitalisierung noch sehr nachholbedürftig in Deutschland.
Und wenn man jetzt sich bei Volt engagiert, merkt man dann, dass das eine Partei ist, die digital tickt? Arbeitet ihr da irgendwie innovativ mit Tools oder so?
Ja, tatsächlich arbeiten wir sehr viel remote, also viel online. Das überfordert natürlich auch gerade etwas ältere Menschen. Da müssen wir natürlich immer ein bisschen gucken, wie bringen wir das zusammen. Aber wir natürlich versuchen auch eigene Tools zu erstellen. Wir haben auch viele junge Mitglieder, die natürlich auch sehr IT-affin sind. Und ja, im politischen Programm, also wir haben zum Beispiel so eine Plakate-App, eine eigene Arbeitsplattform, die wir dann...
Eine Plakate-App?
Ja, man muss ja irgendwie die Plakate wiederfinden, wenn man die irgendwo hingehängt hat. Und wenn man mit vielen Freiwilligen arbeitet, weiß man manchmal nach der Weile nicht, ob die noch aktiv sind. Und dann fängt man an, wo sind jetzt die Plakate? Und da gibt es halt eine mit GPS und dann kann man gucken, ah, da hängt noch eins, fahre ich hin und hänge das ab.
Wenn die Wahlen vorbei sind, weil man dann ja sozusagen die wieder...
Ja, sonst kriegt es nämlich böse Ordnungsgelder und das kostet wieder Geld.
Ah ja, okay. Und woran merkt man noch an der Kultur, am Miteinander, dass ihr Volt seid und nicht eine Altpartei?
Ich sag's mal so, wir sind alle per Du, ist auch so ein Punkt. Kann man positiv, kann man negativ sehen. Ich finde, es macht eine sehr persönliche Ebene sofort. Wir haben die europäischen Parteitage, wo wir uns alle aus Europa treffen und da merkt man auch diesen Spirit, etwas voranbringen zu wollen. Es war ja am Anfang wie eine Art Start-up und das merkt man in manchen Teilen noch, dass diese Veränderungswille, etwas Neues zu schaffen, sehr stark ist an der Stelle. Und vielleicht auch nicht so in diesen starren Strukturen. Also ich merke sehr häufig, wenn wir Mitglieder aus anderen Parteien kommen, ja, warum gibt es hier keinen Kreisverband? Wo ist jetzt hier der Ortsverband? Wieso gibt es jetzt hier nicht die Strukturen, die ich kenne? Das ist so ein bisschen ein Punkt, wo man merkt, da ist noch ein großer Unterschied zu uns. Wir sind halt sehr, wie sagt man kann zwischen den Ebenen bei uns aktiv werden. Also ich kann aktuell auf der lokalen Ebene, auf der Landesebene arbeiten, ich kann aber auch auf Europaebene arbeiten. Ich muss da nicht erst irgendwie hochsteigen, sondern ich kann es einfach tun, weil wir halt auch eine Online-Plattform haben.
Durchlässiger sozusagen.
Genau.
Und wie läuft so ein europäischer Parteitag ab? Das würde ich sagen, ist auch eine Besonderheit, oder?
Ja, weil es gibt ja keine europäischen Parteien aktuell, deswegen kann es ja dann auch keinen europäischen Parteitag geben. Wir sind auch rechtlich noch eher wie so ein Verein, NGO auf Europaebene, weil es das halt rechtlich noch nicht gibt. Und wir treffen uns manchmal zweimal, je nachdem, was anliegt. Und letztes Jahr war es in Albanien. Und dann wird halt ein Tagesprogramm, aber es ist viel auch auf Vernetzung, aber auch Grundlagen, Satzungsänderungen, Vorstandswahlen, was man so hat. Das ist der normale Teil. Aber europäische GAs sind tatsächlich eher so ein Gruppenevent auch. Also wir versuchen ganz viel auch mal eine Demo in einem Land zu machen, wo bisher noch Volt gar nicht da ist oder Thematik, die das Land betrifft. Wir hatten zum Beispiel die Problematik, ich glaube, das war das Promin, jetzt muss ich selber überlegen, dass wir wegen Schengen-Abkommen, dass sie damit reinkommen, hatten wir dann eine Demo organisiert, dann waren wir auch groß in Presse und so. Und in Prag haben wir dasselbe gemacht, eine Demo organisiert und aktiv vor Ort versucht, europäische Themen auch zu zeigen. Also es ist viel Aktivität mit politischem Austausch und ja, mit Freunden was Nettes erleben, würde ich sagen.
Und die Debattiersprache bei solchen Parteitagen?
Englisch.
Englisch.
Englisch, ja.
Hat nicht jeder einen Knopf im Ohr mit KI übersetzen?
Nee, das noch nicht. Ich glaube, vielleicht kommt das noch. Tatsächlich ist mein Englisch nicht ganz so gut, deswegen ist es natürlich herausfordernd. Aber ich habe auch immer einen Laptop in der Nähe, um schnell mal was zu übersetzen oder...
Nancy klingt ja schon ein bisschen Englisch.
Ja, das ist so die typische DDR-Historie. Die Eltern haben versucht, immer englische Namen zu nennen, um dem Staat damals eins auszuwischen. Und das war halt dann auch häufig in den 80ern Nancy irgendwie.
Es war mir nicht klar, dass das so ein bisschen Revoluzzerinnentum ist.
Ja, mein Papa heißt zum Beispiel Jack.
Jack?
Ja, Jack ohne K, nur mit C.
Jack.
Dann wollten sie ein bisschen ärgern und haben das K weggelassen, damit es nicht sofort amerikanisch klingt.
Witzig.
Ja.
Du hast dich auch aufstellen lassen bei den Bundestags- und Landtagswahlen 2021 und 2022. Was waren das für Erfahrungen, die du da gemacht hast?
Also der erste Wahlkampf tatsächlich war die Europaparlamentswahl 2020. Da war ich sogar Spitzenkandidatin für uns. Und wir hatten ein ganz kleines Team im Europabereich und wir haben 10.000 Stimmen bekommen. Wir haben es zwar dann doch nicht reingeschafft, weil 2,5% Hürde. Aber es war halt ein mega Erlebnis, wie man mit so einer kleinen Gruppe von 10 aktiven Leuten 10.000 Stimmen bekommt. Das war, man fühlte sich gut, weil man Leute überzeugt hat von der Idee. 2021 war dann eher so ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen. Wir haben sehr, sehr viel Energie reingegeben. Damals habe ich die Events auf Deutschland-Ebene koordiniert.
Oui.
Ja, zwischenzeitlich mal was anderes gemacht. Nicht immer Landesvorstand gemacht. Und da hat man ein bisschen anderen Blick gehabt, weil man über ganz Deutschland die Teams betreut hat und war aber selber noch vor Ort lokal aktiv. Aber da hat man mich wirklich nicht so angesprochen und wahrgenommen. Das war noch sehr viel Ignoranz von Öffentlichkeit und so. Also da war es schwierig, lokal was zu reißen. Tatsächlich erst die Landtagswahl war so der erste Punkt, wo es erste Mal Einladungen oder zu einer Podiumsdiskussion mal gehen konnte. Aber auch immer noch schwierig. Aber es war schon, man merkt, dass man wurde langsam erkannt. Und nach dem dritten Wahlkampf sozusagen war man dann doch irgendwie da. Und dann war so ein kleiner Einreißer, sag ich mal, weil sehr anstrengend so ein Wahlkampf, vor allem mit wenig Mitteln und People Power. Und dann bin ich halt tatsächlich nach der Landtagswahl in den Landesvorstand gegangen, um erstmal auch wieder die Leute zu supporten und zu sagen, Leute, es waren sehr anstrengende Wahlkämpfe. Ja, wir sind nicht sofort dort angekommen, wo wir gerne hin wollten.
Ins Parlament?
Ja, das ist das Problem. Aber die 5%-Hürde killt halt sehr viel. Und es ist auch sehr enttäuschend für Leute, die sofort aktiv werden wollen. Wenn es dann nicht sofort klappt, sind die dann auch schnell wieder weg. Und da hat man so eine kleine Sinnkrise, würde ich sagen. Ja, und da bin ich in den Landesvorstand gewechselt in der Zeit und haben dann Strukturen verändert, geguckt, dass wir besser noch die Leute abholen, noch ein bisschen besser uns aufstellen. Und dann war so eine Zeit, wo wir ein bisschen Ruhe hatten, interne Sachen zu klären und dann den nächsten Wahlkampf vorzubereiten.
Wie finanziert ihr eure Arbeit?
Vorrangig erstmal durch Mitgliedsgelder. Das heißt, Mitgliedsbeiträge sind für uns sehr, sehr wichtig. Spenden auch, obwohl wir da natürlich immer noch Erfahrungen sammeln. Wir hatten natürlich jetzt ein paar Erfolge zur letzten Europawahl und jetzt der letzten Bundestagswahl. Das war davor noch nicht so stark. Aber das ist nicht so ein riesiger Anteil. Das meiste ist halt, wie gesagt, Mitgliedsbeiträge oder dann halt Parteienfinanzierung wie Europawahl oder da, wo wir dann auch reinkommen in dem Bereich aktuell.
Es gibt erst Parteienfinanzierung, wenn man drin ist irgendwie.
Richtig. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Da habe ich jetzt gelogen. Es ist so, dass du Parteienfinanzierung bei Bundestagswahlen ab 0,5% und bei Landtagswahlen ab 1%. Und leider hatten wir aber sowohl 2021 und 2022 das nicht geschafft. Aber für Europawahl gab es auch Gelder zum Beispiel.
Bei den Bundestagswahlen gab es dann so eine Debatte, dass es eigentlich gut wäre, wenn Volt mit auftauchen würde bei diesen Hochrechnungen, weil das einfach durch die Nennung jedes Mal wahrscheinlich auch schon Impact hat.
Ja, das ist tatsächlich unser Ziel gewesen in der Europawahl und es hat tatsächlich 3 Tage vor der Wahl geklappt und ich saß vor dem Fernseher, ich hätte am liebsten durch die Decke gegangen vor Jubel, dass wir endlich einen eigenen Balken hatten und das hat auch nochmal einen enormen Push gegeben und deswegen denke ich auch, das war ein Punkt noch, warum wir dann noch die 2,6% geschafft haben und das war natürlich jetzt bei der Bundestagswahl wieder sehr hart und haben es nicht geschafft leider und das kommt noch dazu, also Sichtbarkeit fehlt uns da noch in dem nationalen Bereich.
Und das erreicht man wie? Nicht durch Beantragung, sondern?
Nee. Oh, das ist, kann vielleicht die Presse eher beantworten, aber das war auch diesmal ein bisschen schwierig. Eigentlich normal ist es so, dass du, wenn du den Abfragen vorher, es gibt ja ständig Wahlprognosen, so an diese Prozent drankommst und dann ab da wird dann gezeigt. Diesmal gab es aber nochmal eine Vorgabe, ich kann es jetzt nicht mehr ganz zusammenbekommen, aber vom Bundestag, dass nur noch der gezeigt wird, die wirklich relevant sind. Aber da dachte ich dann auch so, was ist das jetzt für eine Definition? Und wir wurden dann häufig abgelehnt von der Presse, ihr seid nicht relevant, deswegen zeigen wir euch nicht. Mhm. Und das war ganz häufig so. Und da grenzt du gegen immer ständig wieder so gegen eine Mauer. Und das ist halt neben der 5%-Hürde nochmal eine zusätzliche Hürde, die dann wieder dazu führt, dass man nicht sichtbar ist, dass man nicht wählbar ist.
Verstehe.
Als Alternative.
Mhm. Ja, das ist natürlich schwierig für neue Gruppierungen, die sich da als Partei auf den Weg genau. machen wollen. Ja, danke für diese weitreichenden Einblicke schon mal in dein Leben und vor allem dein politisches Engagement. Ich würde anregen, dass wir jetzt mal Rebecca reinbitten mit dem Eulenspiegel.
Ja, jetzt kommt der Eulenspiegel für unsere Hörerinnen und Hörer, wo wir Fröndenberg nochmal ein bisschen aus deiner Sicht kennenlernen wollen. Dazu stelle ich dir jetzt 3 Fragen, 3 kurze Antworten von dir. Bist du bereit?
Ja.
Erste Frage. Das ist dein liebster Ort in Fröndenberg?
Tatsächlich das Löhnbad, wenn es schönes Wetter ist. Da ist eine traumhafte Umgebung.
Und auch schon die 2. Frage. Das geht so nur in Fröndenberg?
Ich glaube, Kultur, nette Menschen und ich sag's mal so, ganz viel Ausblick. Kulturkettenspiele und einfach geschichtliche Kultur. Ich bin ja auch Geschichtslehrerin, deswegen
Okay. Hat
man viele Sachen an einem Ort.
Gibt es da noch irgendwas außer die Kettenspiele dann?
Wir haben ja, wie gesagt, die Geschichte durch die Mündetalsperre, die dann gebrochen ist. Wir haben eine sehr interessante jüdische Geschichte, die wir auch in der Schule schon häufig untersucht haben. Aber auch an sich, Fröndenberg ist ja so ein kleiner Mix aus Ruhrgebiet, aber auch irgendwie Sauerland. Und das macht es halt irgendwie sehr spannend.
Das stimmt. Und dann schon die 3. Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du in Fröndenberg mal erlebt hast.
Oh, eine kuriose Sache. Da muss ich tatsächlich jetzt länger überlegen.
Oder irgendwas Kurioses in der Schule passiert, was man erzählen kann.
Tatsächlich hatte ich mal einen Schüler, der hat sich einen Fuß gebrochen und dann musste der Hubschrauber kommen und ihn abholen. Und da war ich etwas panisch, weil ich als damalige Klassenlehrerin noch relativ jung etwas überfordert war mit der Situation. Und es tat mir so leid, weil der halt so einen ganz schlimmen Bruch hatte. Aber er kam zum Glück ganz lächelnd wieder und sagte, alles ist gut.
Mit Happy End, sehr gut.
Genau.
Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Eulenspiegel. Und damit zurück zum Gespräch.
Danke, Rebecca, für diesen spannenden Eulenspiegel. Und wir sind zurück im Gespräch mit Nancy Meyer, die jetzt schon ein paar Mal hat anklingen lassen, dass sie im Landesvorstand in NRW auch bei Volt ist und dort Co-Vorsitzende. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über diese Arbeit.
Also Co-Vorsitzende wird vielleicht jetzt niemandem erstmal was sagen vom Begriff her. Das heißt eigentlich nur, dass wir zu zweit den Vorstandsvorsitz uns teilen, weil wir sind bei paritätisch immer aufgestellt bei Volt und deswegen haben wir diese Beschreibung. Also es ist ja häufig in ihr andersrum in einigen Vereinen oder Parteien, dass dann halt nur eine vorsitzende Person, wir sind zu zweit. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir immer aktuell zu 5 sind und wir arbeiten immer als Team. Das ist uns auch ganz wichtig. Also wir sind jetzt nicht so Alleinkämpfer. Wir streiten auch mal. Muss auch mal sein. Aber ich muss sagen, jetzt gerade aktuell ist es sehr anstrengend natürlich, weil wir als Landesebene aktuell der einzige rechtliche Verband sind in NRW und natürlich die ganzen Städteteams auf unsere Arbeit zählen. Mich 24/7 gefühlt anrufen, anschreiben oder anderweitig kommunizieren und ganz viele Fragen haben und Unterstützung brauchen und ja.
Wie viele Teams sind das, die da in den Städten aktiv sind?
Also ich weiß, dass wir jetzt zu über 45 Teams antreten, weil wir haben, glaube ich, mittlerweile, ich müsste nachzählen, bestimmt 70, 80 Teams, locker.
Und wenn jetzt Volt auf der Landesebene eine Presseanfrage kriegt, dann wäre aber eine von den beiden Co-Vorsitzenden, wäre dann die Person, die da reagiert. Also genau. Die Hierarchie gibt es dann doch.
Ja, also das ist erstmal nur der erste Schritt, aber per se fragen wir schon, was ist das für ein Thema, wer will das machen? Und dann geht die Person hin. Mhm. Also manchmal ist es auch zeitlicher Aspekt. Das ist eher jetzt nicht so, dass wir da per se immer zuerst gefragt werden.
Okay, was gehört noch zu der Arbeit?
Aktuell muss ich tatsächlich sagen, wir wählen nächste Woche noch den Schatzmeister nach. Der ist aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Momentan muss ich noch ganz viel Finanzen machen. Mhm. Aber sonst eigentlich nicht so. Aber trotzdem reden wir darüber, wo wir das Geld investieren, wie wir es investieren. Strategie gehört dazu. Wie können wir unsere, ja, doch nicht so ordentlich ausgebauten Gelder wie die anderen Parteien sinnvoll investieren, aber auch, wo setzen wir Schwerpunkte und wie werden wir auch aktiv. Und zum Beispiel letztes Jahr sind wir aktiv geworden, wir haben die Landesregierung verklagt.
Ah ja.
Ist jetzt auch das Urteil am 20. Mai. Und zwar haben die das, oh Gott, das ist jetzt ein total komplizierter Begriff, Restplatzvergabe bei der Kommunalwahl, also das Kommunalwahlgesetz, etwas geändert im Juli und nicht gerade zum Vorteil der kleinen Parteien, eher zum großen Nachteil. Und ja, da haben wir uns jetzt hingesetzt und gesagt, das lassen wir uns nicht bieten, weil es im Endeffekt dazu führt, dass gerade die wenigen Parteien, die auch kommunal mal zeigen können, was sie können und auch Einzelbewerber dadurch natürlich noch mehr eingeschränkt werden und weniger der Wählerwille dargestellt wird. Und da haben wir gesagt, da klagen wir dagegen und waren jetzt, ich glaube April war es, auch vom Landesverfassungsgericht.
Da fährst Beispiel. Du dann da hin und so?
Ja, muss ich Sonderurlaub für nehmen, ein bisschen Geld verlieren, aber das ist okay. Dafür mache ich gerne. Man ist natürlich eingeschränkt, ich muss mir meine Termine genau aussuchen, wenn sie während der Arbeitszeit sind. Ich kann nicht einfach mal so frei nehmen, das funktioniert nicht, aber ich versuche die Termine so zu legen, dass es irgendwie passt und im Notfall mache ich halt frei. Und da ist auch bisher unsere Schulleitung, sofern es nicht irgendwelche, sag ich mal, Privatsachen ist dann wieder anders, aber so öffentlich-politische Sachen sind in dem Fall schon durchaus abgedeckt.
Und wie viele Stunden kann man sich da ungefähr in der Woche vorstellen, die du politisch aktiv bist?
Klar, ich habe eine Vollzeitstelle Lehrkraft plus gefühlt Vollzeitstelle Politik. Es gibt Wochen, wo es dann teilweise auch bis mal ganz schlimm 40 Stunden sind. Aber ich denke mal so 10, 20 Stunden auf jeden Fall Minimum.
Aber du lächelst, wenn du das sagst.
Ja, weil es macht Spaß. Ich mache es tatsächlich gerne. Und auch mal ein bisschen weniger Schlaf im Notfall, wenn mal was dringlich ist.
Wie verbindest du deinen Beruf als Lehrerin mit deinem politischen Engagement? Gibt es da Synergien oder ist da manches herausfordernd?
Ich sag mal, erstmal die erste Herausforderung ist natürlich zu gucken, dass ich meine Schüler nicht beeinflusse unabsichtlich. Ich trenne sehr scharf. In der Schule bin ich Frau Meier und da gibt es nichts mit Volt.
Und nichts mit Duzen.
Doch, mal gibt's, na, wenn man fertig ist, darf man mich duzen.
Fertig mit der Stunde, fertig mit den Hausaufgaben?
Fertig mit der Schule.
Ah ja, okay.
Aber ansonsten, wenn die Schüler mal Fragen haben, sage ich immer, ihr könnt auf der Internetseite gucken, aber hier beantworte ich keine Fragen. Weil es ist mir sehr wichtig, dass sie verstehen, dass ich hier ihre Lehrkraft bin. Und das habe ich auch bisher immer so durchgehalten. Natürlich kann ich mich nicht verstecken. Auf Instagram folgen sie mir natürlich, da kann ich es nicht ablegen. Und da sehen sie auch, dass ich da auf diesem Instagram-Kanal politisch meine Themen setze, dass Schule da eher nicht die Thematik ist. Die jetzt, also die Gesamtschule, Schulthematiken schon, aber nicht die Gesamtschule.
Und wie wird das denn so aufgenommen?
Unterschiedlich. Manche finden es cool, manche haben auch so Fragen, ja, wenn sie dann gewählt werden, sind sie dann weg? Und dann gucken sie immer ganz traurig. Das war so, aber bis jetzt hat es ja nicht geklappt für sie, zum Glück. Mal sehen beim nächsten Mal. Wenn sie jetzt kommunal, kann ich aber beides vereinen, zum Glück. Und es gibt aber auch einige, die dann durchaus mal versuchen, mich aus der Reserve zu locken und immer irgendwie komische Fragen zu stellen in der Richtung. Und entweder sage ich dann, beantworte ich jetzt nichts dazu. Und ansonsten, wenn du sonst eine Frage hast in der inhaltlichen Thematik, dann können wir gerne darüber reden.
Aber außerhalb des Unterrichts?
Außerhalb des Unterrichts auf jeden Fall. Das mache ich trennscharf.
Und wie gehst du damit um? Also du hast ja auch als Fach Sozialwissenschaften,
genau,
gesagt, ne? Und da stelle ich mir vor, das ist ja schon auch ein politisches Fach. Auch Geschichte ist ein politisches Fach irgendwie.
Ja.
Wie gehst du mit kontroversen politischen Themen um, die einfach gerade aktuell sind?
Also ich thematisiere sie immer. Und es ist eine Methodik, die wir auch im Referendariat gelernt haben. Man muss Kontroversen nehmen, um über Inhalte zu sprechen. Und ich versuche immer ganz viele verschiedene Perspektiven offen zu zeigen. Das kannst du in Form von verschiedenen Texten, Gruppenarbeiten, aber auch Diskussionen, die man anregt. Und ich bin da ja nicht die Person, die die Meinung vorgibt, sondern ich gebe ja nur das Material rein und versuche, die Kontroverse darzustellen. Und dann diskutieren wir darüber. Und die sollen dann schon in dem Kontext versuchen, diese Perspektiven einzuordnen und ja, sich auch eine eigene Meinung zu bilden. Und das ist ja das, was wichtig ist, dass sie sich anhand der Materialien versuchen, ein eigenes Bild zu bilden. Und ja, man muss dann ganz klar aber auch einordnen und helfen, weil sie häufig nicht dieses Vorwissen haben, um ja, sag ich mal, überhaupt ausreichend eine Meinung an der Stelle zu bilden, die aufgrund der Fakten da ist. Häufig ist es ja eine Meinung, die sie sich irgendwo gebildet haben, weil sie bei TikTok irgendwas gesehen haben oder so. Oder Eltern irgendwas gesagt haben oder Freunde, die aus dem Zusammenhang gerissen sind. Häufig versuche ich auch, wenn sie Fragen haben, die wenigstens in den Kontext zu stellen.
Ich hatte einen, fand ich, guten, bis sehr guten GEL-Unterricht damals in der Gesamtschule bei Franjo Henke. Shoutout. Grüße an der Stelle. Und ich fand es richtig gut, wenn wir so aktuelle Stunden tatsächlich gemacht haben. Genau. Damals war der World Trade Center Anschlag und es war großartig, dass wir das besprechen konnten dann. Dass es ein bisschen eingeordnet wurde und so. Ne?
Tatsächlich weiß ich auch noch damals, wie das war. Bei mir aber komischerweise im Geschichtsunterricht und nicht im Politikunterricht. Das muss ich sagen, fand ich damals sehr traurig, dass das eher die Geschichtslehrerin aufgegriffen hat und nicht der Politiklehrer.
Aber es wird aufgegriffen wenigstens und das ist eine wichtige Funktion von Schule durchaus. Ne?
Genau. Gerade in der, sag ich mal, sehr sozialmedialen Welt, die ja schon dominiert ist von, sag ich mal, sehr viel auch mittlerweile populistischen Aussagen.
Ich habe noch eine Frage zu einem Thema, das du auch vertrittst, auch aus persönlichem Interesse. Ich habe mal eine Hausarbeit geschrieben in meinem Studium über das bedingungslose Grundeinkommen. Also Menschen, die irgendwie, also alle Menschen kriegen sozusagen ein bestimmtes Grundgeld, ohne eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Du engagierst dich für ein solidarisches Grundeinkommen. Was darf man darunter verstehen?
Im Endeffekt muss man erstmal kurz nochmal einen Blick zurück machen. Es ist ja so, dass diese Diskussion schon ewig ist. Und es gibt dazu ganz viel zu lesen, sage ich mal. Man hat verschiedene Projekte gemacht, auch in Amerika, in Finnland, in Afrika auch ein kleines Projekt. Und jetzt zuletzt hat man, glaube ich, mehreren Leuten auch in so einem Rahmen des Projekts in Deutschland Gelder angeboten für eine gewisse Zeit und hat dann beobachtet, wie sie sich verhalten. Muss man dazu sagen, es war halt immer in einem kleineren Rahmen. Es gab aber durchaus positive Erkenntnisse, zum Beispiel in Amerika. Und man hätte es beinahe weitergeführt. Und dann hat der damalige Präsident aber gesagt, nee, ist nicht, führen wir nicht weiter, obwohl es positive Ergebnisse gab. Und dann hat man das einfach abgewiegelt. Nur mal so eine kleine Historie. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass wir eine Gemeinschaft sind, wir als Gesellschaft. Und wir haben ja jetzt schon auch sehr viel Sozialstaat, der dazu führt, dass wir Menschen helfen, denen es schlechter geht. Zum Beispiel deswegen Sozialhilfe, was weiß ich, Arbeitslosengeld und so weiter. Und dieses Grundeinkommen hat ja den Grund, dass man mindestens die Grundbedürfnisse gedeckt hat und sich nicht mehr diese Sorgen machen muss, wie kriege ich morgen überhaupt meine Rechnung bezahlt, wie auch immer. Der Punkt ist aber, das Problem ist, wenn man allen dasselbe zahlt, sagt man ja immer so, das ist die Kritik, naja, dann würden ja die anderen nicht mehr arbeiten gehen, die einen, und die anderen bräuchten das ja nicht.
Keine Anreize mehr.
Genau. Also das ist so eine heiß diskutierte Sache. Es ist natürlich alles noch Wissenschaft. Wir haben keine Daten, die für den ganzen Staat gelten. Ich bin aber der Meinung, wenn wir wirklich in Zukunft Probleme lösen wollen, dann müssen wir sie solidarisch lösen. Und ich denke, dieses Grundbedürfnis muss gedeckt sein, sonst kann ein normaler Mensch sich als Bürger zum Beispiel nicht betätigen. Man kann aber auch vielleicht diese Dinge nicht wählen, die man durchaus als Interesse hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Schüler habe, wir versuchen ja Berufsberatung nach Interesse zu motivieren und auch sie zu beraten. Aber häufig ist es ja dann so, was man in der Vergangenheit kennt. Wer hat schon in der Vergangenheit seinen Beruf nach Interesse ausgesucht? Häufig wird es entweder von den Eltern vorgegeben oder man muss es machen, weil man brauchte Geld. So, und ich glaube, wenn man irgendwann diese Verständnis, dass das nicht Geld ist, was irgendwie verschwendet wird. Und das kam bei den Statistiken raus. Man hat erst gedacht, dass die Leute das dann für irgendwelche Drogen und was weiß ich nicht rausgeben. Und das ist aber nicht so gewesen. Also man hat festgestellt, okay, die haben das Geld dann wirklich gespart und geguckt, dass sie kleine Projekte, gerade in Afrika war das dann so, dass sie dann kleine Unternehmen oder sowas gegründet haben, um Stück für Stück dann auch ihre Freizeit sinnvoll für kreative Projekte zu nutzen. Und Menschen, die unter Druck stehen und die, sag ich mal, unter finanziellen Sorgen stehen, die haben ja gar keine Zeit mehr für. Die Möglichkeit besteht halt nicht.
Die arbeiten dann überhaupt nicht irgendwie interessengeleitet, sondern einfach, um morgen die Rechnung bezahlen zu können. Richtig. Und Brot kaufen zu können.
Genau.
Irgendwas.
Das ist so mein Grund, warum ich dieses Grundeinkommen schon doch als sinnvoll ansehe. Und ich glaube, wir haben ja jetzt gerade immer die Diskussion um das Bürgergeld. Und das ist ja eine Diskussionen, die, sag ich mal, in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft Unfrieden stiftet und ausspielt gegeneinander. Und die einen sagen, ja, die arbeiten nicht und die kriegen trotzdem Geld dafür. Und ich finde das halt problematisch. Und das wäre, glaube ich, diese Diskussion würde aufhören, wenn wir dieses Grundeinkommen hätten, weil dann ist dieser Neidfaktor oder dieses Auseinanderdriften dann nicht mehr gegeben, auch an der Stelle.
Teilweise eine absurde Debatte.
Ja,
die da geführt
tatsächlich
wird.
Ja.
Ist das eine Position von Volt, das solidarische Grundeinkommen?
Ich muss jetzt nochmal gucken, welcher Form wir das drin haben, aber grundsätzlich gibt es bei uns viele, die das Grundeinkommen bevorzugen. Es wechselt immer mal natürlich, je nachdem, wie viele Leute wir dazu bekommen, aus anderen Parteien durchaus, die das dann noch nicht so ganz supporten, aber grundsätzlich ist es etwas, was wir schon als Möglichkeit sehen, um Gemeinschaft und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu unterstützen.
Eine Frage habe ich noch. Wann zieht Volt in ein deutsches Parlament ein?
Am liebsten schon 2027 in den NRW-Landtag oder noch eher. Aber das kann man ganz schwer einschätzen. Also wenn wir endlich mal unseren eigenen Balken haben und die Leute nicht mehr in dem kleineren Übel denken und die denken, meine Stimme wäre verschwendet, dann ziehen wir ein auf jeden Fall. Und wenn wir auch flächendeckend in NRW zum Beispiel vertreten sind.
Prognostiziert Nancy Meyer, Co-Vorsitzende von Volt in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für dieses sehr politische und sehr spannende Gespräch.
Danke.
Ich fand's gut.
Was denn?
Naja, so eine neue Partei mit europäischer Perspektive. Ich glaube, das braucht's.
Ja, voll. Es ist gut, dass es eine Europapartei wie Volt gibt, weil viele Herausforderungen, wie zum Beispiel die Klimakrise, Migration oder Wirtschaft, ja, die endet ja irgendwie nicht an den Ländergrenzen und gemeinsam könnten die viel besser gelöst werden.
Ja, eine Partei, die in ganz Europa denkt und arbeitet, kann helfen, dass Politik stärker zusammenwächst und wir als Europäerinnen mehr mitreden und mitgestalten können.
Ich bin gespannt, wie es mit denen weitergeht.
Wir werden es sehen.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Infos wie immer in den Shownotes, folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruheule.de vorbei und lasst uns gerne auch ein Feedback da. Ich mach den Sittich. Was heißt das?
Ich mach den Sittich.
Ich mach den Sittich.